Man muss verstehen, dass ein Satellit nicht gleich ein Satellit ist. Also da gab es Satelliten, die so groß sind wie ein Kleinwagen vielleicht. Nee, sogar kleiner. Also so wie eine große Waschmaschine. Also solche Satelliten waren dabei definitiv. Und da waren aber Satelliten dabei, die so groß sind wie ein kleines Buch.
ZukunftsmacherInnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Das war Dimitri Bogdanov, Gründer von Exolange in Berlin. Wie ihr vielleicht ahnt, wollen wir dieses Mal hoch hinaus mit euch ins Universum. Aber erst einmal willkommen zu einer neuen Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Podcast-Reihe geht es um die Zukunft und um die, die sie machen, um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch eine oder einen von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat unser Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Aber wie? Genau das möchte ich aus unseren Interviewgästen herauskitzeln. Ich bin Regine Marxen, Journalistin und Podcasterin, und ich möchte von unseren Gästen erfahren, was genau sie in ihrem Job motiviert und wie sie da überhaupt hingekommen sind. Ich möchte über ihre Vision sprechen, über Learnings, Scheitern und über Erfolgsmomente, darüber, was sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge lernt ihr Dimitri Bogdanov kennen. Dimitri kommt aus Usbekistan, hat an der TU Berlin Luft- und Raumfahrttechnik studiert und 2011 sein Startup Exolange gegründet. Dahinter verbirgt sich eine Art Mitfahrzentrale ins All, und zwar für Kleinstsatelliten. Aha, mag sich jetzt die eine oder der andere von euch denken. Ich auch. Bringen wir Licht ins Dunkle, aber erst einmal möchte ich von ihm wissen. Dimitri, wann hast du die letzte Rakete ins All geschossen?
Also hoffentlich ist es nicht die letzte, aber gebucht haben wir sie vor einer Woche. Im nächsten Jahr gestartet werden. Das ist eine ganz aktuelle, weil gebucht Rakete muss viel früher, als sie tatsächlich gestartet wird. Die Zeitspanne liegt so bei etwa einem Jahr. Aber die Rakete, die neulich gestartet wurde, die war Ende Januar. Das war eine SpaceX, also Falcon 9 Rakete von SpaceX. Und Start wurde am 24. Januar durchgeführt. Und das war die erste sogenannte Rideshare Mission von SpaceX.
Hinter dem Unternehmen SpaceX steht ein ziemlich bekannter Mann, nämlich Gründer und Haupteigentümer Elon Musk. Das Ziel von SpaceX ist es, Technologien zu entwickeln, die es der Menschheit ermöglichen sollen, den Mars zu kolonisieren und das Leben auf anderen Planeten zu verbreiten. Aber erst einmal hat sich das Unternehmen mit der Rakete Falcon 9 und dem Raumschiff Dragon zu einem bedeutenden Versorger der Internationalen Raumstation ISS hochgearbeitet. Seit 2017 ist SpaceX einer der weltweiten Marktführer für Satellitenstarts. Dabei bietet das Unternehmen auch die sogenannte Rideshare-Mission an. Die Rakete ist extra für den Transport von Kleinstsatelliten vorgesehen. Die Rakete, mit welcher auch der von Dimitri gebuchte Satellit flog, war eben genau in so einer Rideshare-Mission unterwegs. Bis zu ihrem Start hielt übrigens eine indische Rakete den Weltrekord bei der Anzahl der von einer einzigen Rakete ausgesetzten Satelliten. Sie transportierte 2017 104 Satelliten ins All. Die Falcon 9 hat diesen Rekord gebrochen, oder Dimitri?
Genau, also soweit ich weiß, 143 Satelliten waren auf der Rakete, wobei man muss verstehen, dass ein Satellit nicht gleich ein Satellit ist. Also da gab es Satelliten, die so groß sind wie ein Kleinwagen vielleicht, sogar kleiner, also so wie eine große Waschmaschine. Also solche Satelliten waren dabei definitiv, und da waren aber Satelliten dabei, die so groß sind wie ein kleines Buch.
Das ist ja eine muntere Reisegemeinschaft, die ihr da gegründet habt für diese Rakete. Du hast mir das so ein bisschen erklärt. Es ist wie eine Busreise oder eine Taxireise, die man bei dir buchen kann für Satelliten, die man ins All kriegen will. Ich würde mal sagen, das, was du gerade eben beschrieben hast, war wahrscheinlich eine Busreise, oder?
Ja, tatsächlich, das kann man mit einer Busreise vergleichen. Und unsere Dienstleistung, die wir anbieten, heißt Beförderung von Kleinsatelliten in die niedrige Erdumlaufbahn. Das heißt, wir befördern die Satelliten in vorgesehene Zielbahn, damit sie ihre Mission dann durchführen können. Und die Dienstleistung wird auf verschiedenen Arten erbracht. Und eine dieser Arten, das ist die sogenannte Busfahrt. Ich vergleiche es auch oft mit einer Mietfahrzentrale. Normalerweise, also früher, wieso auch der Begriff New Space entstanden ist. Also vor 10 Jahren oder 15 Jahren, die Raumfahrt war sehr konventionell. Und es gab große Raketen, die Trägerraketen, die eine Nutzlastkapazität von mehreren Tonnen haben. Und die Satelliten waren nicht viel kleiner. Also ein Gewicht eines Satelliten wurde normalerweise in Tonnen angegeben. Und etwa seit Ende 90er, seit Anfang 2000er, ist eine neue Entwicklung vorangetrieben worden von mehreren Organisationen oder auch Wissenschaftlern, wo die Satelliten ein neues Maßstab bekommen haben und die viel kleiner geworden sind, weil allgemein die ganze Elektronik eben verkleinert wurde. Und da entstand eine neue Art der Satelliten, die sogenannten Kleinsatelliten, die eben klein sind. Die sind so klein wie ein Schuhkarton oder eben wie eine Waschmaschine, was auch für einen Satellit ziemlich kompakt ist. Und die Art der Satelliten ins Weltall zu bringen, war schwierig. Denn die Raketen waren eben auf andere Nutzlasten ausgelegt. Und insofern, man kann wohl schlecht zu einem sogenannten Transportunternehmen gehen und mit einer Nutzlast, die wenige Kilogramm groß ist, also schwer ist, oder sagen wir auch 100 Kilogramm schwer ist, wobei die Trägerraketen eine Nutzlastkapazität von mehreren Tonnen haben. Also funktioniert nicht. Insofern, man musste auf Alternativen sozusagen umsteigen. Und eine der Alternativen, womit auch das ganze Konzept sich entwickelt hat, hieß damals Piggyback Launch Services. Also so eine auf Deutsch Huckepack, ja. Ja, aber Piggyback Launch Services ist ein Begriff, der sich damals etabliert hat. Das bedeutet, man sucht nach einer Rakete, die schon gebucht ist und praktisch die eine Hauptnutzlast hat in Form eines größeren Satelliten, das mehrere Tonnen schwer ist. Aber der Satellit ist natürlich auf keinen Fall genauso schwer wie die volle Kapazität der Trägerrakete. Sagen wir, wenn die Trägerrakete eine Nutzlastkapazität von 3 Tonnen hat, dann ist der Satellit nicht exakt genau 3 Tonnen schwer. Der ist vielleicht 2,2 oder 2,5 Tonnen schwer, vielleicht aber nur 1,8. Also es ist auf jeden Fall ein Restkapazität vorhanden, mit 100, 200 oder 300 Kilo. Und diese Restkapazität kann man ausnutzen. Und da ist der Begriff sekundäre Nutzlast entstanden. Und man sagt, wir finden die Rakete, die ist schon gebucht und bezahlt von der Hauptnutzlast, Aber sie ist in der Lage, noch 200 oder 300 Kilogramm an Restkapazitäten mitzunehmen. Und diese wollen wir irgendwie nutzen. Die ersten Launches, also die ersten Starts der Kleinsatelliten sind auf diese Weise durchgeführt worden. Hm. Und die werden auch heute so durchgeführt. Und das nennt man Piggyback Launch Services. Okay.
Und Busfahrt deshalb, weil man ja eben nicht sagen kann, ich steige in Hamburg-Altona ein und steige dann oben an dem und dem Punkt mal aus, sondern da muss man ja nehmen, was man kriegt mit dieser Rakete, die halt schon gebucht ist.
Ja, das stimmt. Und in diesem Fall, also wo man eine Hauptnutzlast hat, dann bestimmt natürlich die Hauptnutzlast Startdatum, also wann gestartet wird und auch wohin es geflogen wird im Endeffekt. Es gibt aber die anderen Arten, so wie der Start mit SpaceX neulich, wo auch eine sehr große Rakete gebucht wird. Also Falcon 9 hat ebenfalls eine Nutzlastkapazität von mehreren Tonnen. Da ist keine Hauptnutzlast vorhanden, aber sehr viele Kleinsatelliten. Und das ist eine typische Busfahrt eben, wo ein großes Transportmittel für mehrere Passagiere zur Verfügung steht, aber Datum der Reise oder Zeitpunkt der Reise und Endziel der Reise sind fest definiert. Ja. Und man kann sie nicht, also man kann da keine Wünsche äußern sozusagen.
Aber ihr habt ja auch Taxifahrten im Angebot.
Ganz genau. Das ist eine neue Entwicklung, die jetzt in der Welt stattfindet. Und es werden sogenannte Small Launchers entwickelt. Also das sind ebenfalls Trägerraketen, die aber ganz kleine Nutzlastkapazität im Vergleich zu früheren Trägerraketen haben. Also da sprechen wir von Nutzlastkapazität von 100 bis vielleicht 500 oder 600 Kilogramm. Die Nutzlastkapazität ist mehr oder weniger 10-mal so kleiner als bei großen Raketen, die wir mit Bussen eben vergleichen. Und die kleinen, die kann man natürlich mit einer Taxifahrt vergleichen, denn ein Satellit ist sehr wohl 100 Kilo schwer, also kann auch ein bisschen kleiner sein, aber eben auch ein bisschen größer. Deswegen 100 Kilo ist so typische Größenordnung für einen kleinen Satellit. Und wir haben eben jetzt eine Trägerrakete, die ungefähr gleiche Nutzlastkapazität hat. Und so wird der Kleinsatellit jetzt zu einer Hauptnutzlast. Mhm. Und dieser Transportmittel in Form einer kleinen Trägerrakete ist jetzt sozusagen Individualtransportmittel. Und das kann man sehr wohl mit einer Taxifahrt vergleichen, denn man kauft die Rakete vollständig und dann kann man natürlich als sozusagen Besitzer dieses Transportmittels Zeit, Ort und alle anderen Parameter dieser Fahrt oder dieses Fluges für sich alleine beanspruchen und alle Parameter bestimmen.
Das macht sich doch bestimmt auf der Rechnung bemerkbar, so eine Taxifahrt, oder? Im Gegensatz zur Busfahrt.
Auf jeden Fall, natürlich. Also für Taxifahrt zahlen wir auch normalerweise mehr als für eine Busfahrt und in Raumfahrt ist es nicht anders. Ja, da sprechen wir von Preisen, die vier vielleicht, also ich würde sagen, zwischen 3- und 5-mal teurer sind, als wenn man in einer großen Rakete eine Mietfahrgelegenheit bekommt.
Wie oft wird denn so eine Taxifahrt gebucht und wie oft wird so eine Busfahrt bei euch gebucht im Jahr?
Naja, also bis jetzt sind natürlich Busfahrten viel öfter. Mhm. Es ist ja klar, sie sind auch im normalen Leben viel öfter als die Taxifahrten. Aber es werden immer öfter eben Taxifahrten gebucht. Also es gibt immer öfter Kunden, die jetzt sagen, ja, uns reicht nicht aus, irgendwo im Weltall ausgesetzt werden zu sein.
Was sind das für Kunden?
Die Kunden sind sehr unterschiedlich und gerade in den letzten 5 Jahren ist der Markt so gut wie explodiert. Also der ist entstanden ist er so ungefähr vor 10 Jahren, aber die letzten 3, 4 Jahren der Markt wirklich explodiert. Also da gibt's jetzt ganz viele neue Unternehmen, die neuartige Konzepte entwickeln und diese im Weltall ausprobieren möchten. Die Anwendungen dieser Satelliten sind eigentlich klassisch wie früher. Das ist Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung und Verfolgung von beweglichen Objekten. Also das kann man auch natürlich unter Erdbeobachtung oder Navigation einteilen, aber es gibt eben einen speziellen Bereich, der nennt sich so Vessels Tracking, wo man solche Objekte wie Schiffe oder Flugzeuge nachverfolgt. Im Bereich Kommunikation könnte man besonders auf Bereich Internet aus dem Orbit den kann man besonders hervorheben, weil es gerade sehr aktuell ist.
Das klingt für mich, als sei das da oben eigentlich ganz, ganz gut gefüllt, der Raum. Wie viele Satelliten kann man denn da noch so hochschießen? Ich meine, irgendwann haben wir doch nahezu eine Überfüllungssituation.
Ja, der Platz reicht noch, aber der wird immer kleiner, das stimmt. Und in der näheren Zukunft werden wir vor diesem Problem stehen und mit diesem Problem konfrontiert.
Wir tun Exolange ja Unrecht, wenn wir so tun, als würden die einfach nur Satellitenreisen buchen. Ihr entwickelt ja auch Hardware. Den Deployer habt ihr entwickelt, um den Satellit sanft ins All zu stoßen.
Ja, wir werfen die Satelliten aus der Rakete aus. Und jawohl, wir produzieren auch diese Systeme, wir entwickeln sie und stellen sie her. Das sind sozusagen Separationssysteme, denn ein Satellit während der Beförderung in einer Trägerrakete, der muss natürlich so fest wie möglich an die Rakete angebunden sein. Wenn die Trägerrakete aber ihre Zielbahn erreicht, dann muss dieser Satellit auch ganz sanft von der Rakete abgetrennt sein. Und das klingt so einfach, ist aber ganz schwierige Aufgabe, die Konstrukteure lösen müssen. Also ein Teil, was zuerst ganz fest ein anderes Teil angebunden werden soll, im nächsten Schritt aber davon abgetrennt werden muss.
Wie kommt man auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen wie Exolange und so ein futuristisches Business aufzuziehen?
Also das kommt natürlich alles aus Kindheit, würde ich sagen. Also jeder Junge spielt gerne mit Raketen, was soll ich dazu sagen? Und mit Raumschiffen eben. Und in irgendeiner Art und Weise habe ich einfach weitergespielt. Aber um ernst zu sein, das hat mich natürlich interessiert. Und ich habe mir ein entsprechendes Studium gesucht und an der TU Berlin habe ich sowas gefunden. Und ich war selber erstaunt, wie gut diese Studienrichtung war. Und dann habe ich festgestellt, dass insbesondere Fachgebiet der Raumfahrttechnik der Technischen Universität Berlin meiner Meinung nach einer der besten weltweit. An der TU Berlin waren wir mit den Projekten beschäftigt, wo wir Kleinsatelliten entwickelt haben. Und das war Ende 90er, Anfang 20er Jahre, wo das ganze Thema New Space und Kleinsatelliten noch überhaupt nicht so populär war wie heute. Und damals, in der Zeit, da wurden wir schon mit ersten Herausforderungen konfrontiert. Nämlich, gut, wir haben Satellit gebaut, aber wie bringen wir es ins Weltall?
Was genau hat die Stadt Berlin für dich bedeutet, als du nach Berlin gekommen bist?
Ja, Berlin ist tatsächlich eine einzigartige Stadt. Also es ist, ich würde sagen, es ist keine typische deutsche Stadt. Es ist schwer, einen Vergleich zu machen. Aber doch, also Berlin ist eine Metropole. Und Berlin ist vielfältig und Berlin ist sehr lebendig. Und ich weiß nicht, vielleicht hat mich das ebenfalls fasziniert auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß nicht genau, aber ich habe mich sehr gut in Berlin gefühlt. Immer, seit meinem ersten Tag in Berlin, habe ich irgendwie gemerkt, ja, ich fühle mich gut hier.
Merkt man das auch an der Uni, diesen Metropolcharakter der Stadt? Spiegelt das die Uni auch wieder?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also natürlich, also TU Berlin erstmal ist eine große Universität. Ja, das ist mit 30.000 Studenten. Und da sieht man der Ausmaß der Tragödie sozusagen.
Inwiefern das Ausmaß der Tragödie? Das musst du ausführen.
Nein, im positiven Sinne sozusagen. Also es gibt sehr viele Menschen einfach, aber das Angebot der TU Berlin ist auch entsprechend groß. Und es ist manchmal nicht so einfach, sich da zurechtzufinden. Insbesondere, wenn man wie ich aus einem fremden Land kommt. Und Deutsch ist, wie ihr seht, nicht meine Muttersprache. Aber davon abzusehen oder sogar mit diesen ganzen Einschränkungen, die man als Nicht-Einheimischer hat, es ist trotzdem nicht so schwierig, sich da zurechtzufinden. Und das Angebot aber, das große und umfangreiche Angebot an Studienmöglichkeiten, was da existiert, ist einfach toll. Und man kann wirklich sich entfalten, wie man möchte.
Entfaltung ist ein schönes Stichwort. Was fiel dir in deinem Studium denn leicht und was nicht?
Eigentlich mir fiel alles in meinem Studium, fast alles, fiel mir sehr leicht, weil das einfach so interessant war. Ich habe es nicht mal als Studium betrachtet. Ich habe es als eine Unterhaltung betrachtet. Das war für mich, eben wie ein Unterhaltungsprogramm. Das war so interessant und man hat so viel Spaß dabei, dass man es überhaupt nicht als irgendeine, Verpflichtung oder Mussaufgabe behandelt. Es ist einfach toll, dabei zu sein und jeden Tag was Neues zu lernen. Und deswegen ist viel mehr wirklich sehr leicht an das ganze Studium. Und ich erinnere mich an die Zeit, ich habe mich eigentlich nie richtig für die Prüfungen vorbereitet, weil nach Semester, wo die Prüfungszeit angefangen ist, da geht man einfach zu der Prüfung und mit einer festen Überzeugung, ich weiß doch alles.
Das ist, glaube ich, nicht jedem in die Wiege gelegt, dieses Selbstbewusstsein.
Das ist auch Verdienst der Lehrer, würde ich sagen, weil ich würde mich nicht als Musterschüler bezeichnen. Ja, ich bin auch nur ein Mensch und bin auch faul und manchmal träge und aber ich würde sagen, es war wirklich Verdienst der Professoren und der Assistenten der Professoren, dass sie so toll das rübergebracht haben, dass man eigentlich keine Probleme hatte, diesen Stoff aufzunehmen.
Was muss man denn für die Raumfahrttechnik, wenn man das studiert, auf jeden Fall mitbringen als Neigung oder als Talent?
Naja, Neigung zu technischen Berufen sozusagen. Also im Grundstudium lernt man natürlich klassische naturwissenschaftliche Fächer, Physik, Mathematik, Werkstofflehre, Konstruktionslehre, also eben sowas. Danach, wenn man Richtung Satellitentechnik geht, Da geht es viel um Elektronik und Programmierung, denn im Prinzip Satelliten ist ein ferngesteuerter Computer im Endeffekt.
Lass uns mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Du hast gerade eben ja schon angedeutet, welchen Einfluss deine Branche, New Space und die Kunst der Kleinsatelliten, welchen Einfluss das auf unser aller Leben haben kann. Hier unten auf der Erde. Wenn wir jetzt so in die nächsten 3 Jahrzehnte schauen, was ist da die dominante oder die Entwicklung, die für uns am spürbarsten sein wird?
Ja, sehr gute Frage. Also das ist natürlich Spekulation einerseits, ja, alles, was ich jetzt erzählen kann. Andererseits, es ist ja natürlich in gewisser Weise eine Vorhersage. Und wenn nicht solche Leute wie wir das machen, wer dann? Es gibt 2 grundsätzliche Aspekte, die uns in der Raumfahrt beschäftigen. Es ist, wie macht man Raumfahrt für die Erde nutzbar, und mit der Erde meine ich die Erdbevölkerung, ja, die Menschheit. Wie ist die Raumfahrt für die Menschheit auf der Erde nutzbar? Und wie können wir von der Erde uns wegbewegen und neue Gebiete erforschen, um die vielleicht in Zukunft bewohnbar zu machen oder zuerst nutzbar für die Menschheit zu machen, sogenannte Space Exploration. Und das sind die 2 Großentwicklungen, die vor uns stehen. Also das heißt, einerseits geht es um Verbesserung unserer Kommunikationsinfrastruktur. Die Satelliten, die werden Kommunikationsdienstleistungen in erster Linie bereitstellen und das wird ein neues Niveau erreichen. Ich glaube, dass die ganze terrestrische Infrastruktur langsam ins Weltall umgewandelt wird. Zum Beispiel die Mobilfunknetze, die wir jetzt so auf jedem Dach in Berlin haben, also die großen Mobilfunkantennen. Also ich glaube, sowas wird ins Weltall auswandern. Die Kommunikationsdienste werden verbessert. Also wir werden neue Bandbreiten haben. Wir sprechen gerade jetzt von selbstfahrenden Autos als nächster Schritt in der Autoentwicklung und Autoindustrie. Also diese selbstfahrenden Autos brauchen große Mengen an Daten und an Datenkommunikation und an Datenaustausch. Das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr terrestrisch, sondern über Satelliten passieren. Erdbeobachtung wird sich ebenfalls neu ausrichten. Also wir werden tatsächlich aus dem Weltall alles sehen können, in Echtzeit. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine separate Diskussion, aber es wird auf jeden Fall möglich sein. Wie wir das nutzen, 2. Frage. Und dann natürlich werden wir nach anderen Himmelskörper Ausschau halten. Also natürlich Mond als erster. Und wir sprechen schon heute von Abbau der Werkstoffe aus dem Mond. Das ganz aktuelle Thema ist Fusionsreaktoren und für diese Fusionsreaktoren ist ein geeigneter Treibstoff ist Helium-3, der auf Mond in größeren Mengen vorhanden ist. Und wir sprechen heute darüber, wie man dieses Helium-3 vom Mond abbaut und zur Erde transportiert. Oder vielleicht direkt auf dem Mond solche Fusionskraftwerke errichtet für die Energiegewinnung. Wir sprechen davon aus, wie wir weiter also Mondbasis errichten und diese als Startplattform für Reisen zum Mars nutzen. Weiter sprechen wir davon, wie wir Mars kolonisieren. Und darum geht es. Also es geht um Auswanderung zu anderen Himmelskörpern.
Das aber wahrscheinlich nicht in den nächsten 3 Jahrzehnten, oder? Über was für eine Zeitspanne sprechen wir da, wenn wir bei diesem Glaskugelsystem bleiben?
Ja, das ist auch schwer vorherzusagen, denn gucken Sie zum Beispiel Entwicklung von SpaceX und zuvor erwähnten Elon Musk. Ja? Keiner hat geglaubt, dass er in 5 oder 6 Jahren von null auf eine neue Rakete entwickelt, die so gute technische Eigenschaften aufweist. Nichtsdestotrotz hat er das gemacht.
Das heißt, die Zukunft ist manchmal schneller da, als wir uns das hier unten so ganz naiv vorstellen.
Genau, die Zukunft ist schneller da, als wir diese erwarten.
Es gab ja schon mal dieses Prinzip, dass man so Reisen buchen konnte, ne? So touristenartig. Vielleicht hast du da
buchen
auch mal mit dem
Spiel. Buchen kann man es. Buchen kann man es, fliegen kann man noch nicht.
Träumst du davon?
Um ehrlich zu sein, nein. Es gibt genug auf der Erde zu tun und ich muss nicht selber sofort woanders sein. Und irgendwie aus Spaß würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
Dimitri, ich danke dir für dieses spannende Gespräch.
Danke ebenfalls, Regina.
Auf der Erde gibt's zu viel zu tun, um ins All zu reisen. Stimmt irgendwie. Das war Dimitri Bogdanov und damit sind wir am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat unser Ausflug zu den Sternen gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für die Unterstützung bei der Umsetzung dieser Podcast-Reihe bedanken. Und bei euch. Toll, dass ihr dabei wart. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.